Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Alle glücklichen Familien gleichen einander, schrieb Tolstoi. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich, so geht es weiter. Und genau um so eine sehr spezielle Familie geht es in einem ganz besonderen Film, der nächste Woche in unsere Kinos kommt. Seine Schöpfer sitzen gleich bei mir im Studio. Vor ziemlich genau 11 Jahren wurde der Spielfilm Das merkwürdige Kätzchen zum großen Überraschungshit der internationalen Filmfestivals und landete dann auch unter anderem bei den besten Filmen des Jahres im Ranking des legendären Cahiers du Cinéma in Frankreich. Hinter dem Film stecken die deutsch-schweizerischen Filmemacher Ramon und Sylvain Zürcher, die als Zwillingsbrüder mittlerweile ihren dritten Spielfilm auf unsere Leinwände bringen. Nach dem merkwürdigen Kätzchen und Das Mädchen und die Spinne kommt Donnerstag Der Spatz im Kamin in unsere Kinos und er klingt mitunter so.
Eigenartig, wie laut die Vögel hier sind.
Ja, und singen die nicht. Die schreien. Ich habe nie verstanden, wie du mit Markus und den Kindern hier einziehen konntest.
Mutter hat dieses Haus geliebt.
Manchmal kann ich sie spüren.
Wenn sie mich gestreichelt hat, haben ihre Hände gezittert.
Warum lasst ihr euch eigentlich scheiden?
Um dir das Leben zur Hölle zu machen.
Ich hasse dich. Ich wünschte, du wärst tot.
Ein Ausschnitt aus Der Spatz im Kamin von Ramon und Sylvain Zürcher und beide sind jetzt zu mir live ins Studio gekommen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Wir haben ja schon in der Musik so ein bisschen gesprochen, dass es das erste Mal seit langer Zeit ist, dass ihr wieder in Berlin seid, denn der Film entwickelt ein wahres Eigenleben nach seiner Weltpremiere in Locarno im August. Habe ich das Gefühl, dass er auf der ganzen Welt gerade gezeigt wird. Ihr kommt aus Hamburg vom Filmfest, habt aber auch das chinesische Festival in Pingzhou gewonnen, was ja ein Riesenerfolg ist. Es ist ein sehr, sehr bekanntes Festival. Wie geht es euch mit diesem Eigenleben des Films?
Also der Film ist ja erst vor so 6 Wochen in Locarno sozusagen wie geboren. Da war so die Geburtsstunde, da wurde er zum ersten Mal gespielt. Und seither sind ja wirklich diese 6 Wochen vergangen und es war eine sehr dichte Zeit, eben mit den Neuigkeiten über die Festivals, wo er gespielt wird, dann auch gleich die Kinoauswertung in der Schweiz, jetzt gefolgt von Deutschland. Und deswegen ist es eine sehr turbulente, dichte, adrenalinreiche Zeit und also durch dieses viele Reisen jetzt auch eine Zeit, die wahnsinnig abwechslungsreich ist, geprägt ist von vielen Begegnungen meine ich, und sehr vielen Feedbacks, zum Beispiel in Pingyao. Ich war noch nie in China und wie du gesagt hast, ist es ein wichtiges Festival für China. Es gibt dort Shanghai, Beijing, die 2 größeren Festivals und dieses von Jia Zhangke gegründete Festival. Und ich fand es sehr interessant, wie das Publikum reagiert hat auf diesen Familienreigen, was sie highlighten, was weniger auffällt, was zum Gespräch kommt. Und deswegen eine extrem dichte, abwechslungsreiche Zeit, die ich sehr genieße.
Bevor wir uns jetzt wirklich dem Spatz im Kamin zuwenden, vielleicht noch eine allgemeine Frage an euch beide. Wir sagen ja immer, also die Kritik und die Filmjournalisten, ein Zürcher-Brüder-Film. Dabei, wenn man genauer hinguckt, hier hat Ramon Regie geführt, das Buch geschrieben. In den anderen Filmen waren die Konstellationen immer wieder anders. Sylvain hat produziert. Seht ihr euch dennoch als Einheit? Also ist es schon dieser Stempel Zürcher-Brüder?
Also es ist vereinfacht natürlich, aber ich sage eigentlich schon auch ein gutes Label, eben um die Dinge auch ein bisschen in der Kommunikation einfacher zu halten. Aber wenn man genauer guckt, gibt es eigentlich in unserer Zusammenarbeit kein Rezept, das wir von Film zu Film wiederholen, dem dieses Label gerecht würde, sondern wir gucken oder haben bisher bei diesen Filmen immer wieder aufs Neue gucken müssen, wie wir uns genau aufstellen, wer welche Aufgaben macht. Und ich denke, das ist jetzt auch bei den nächsten Filmen so, dass eigentlich jedes Projekt aufs Neue wieder also unterschiedlich angeschaut werden muss, wer welche Aufgaben und Verantwortungen übernimmt. Aber also das ist eine Zusammenarbeit ist von uns Brüdern. Das kommt ja durch das Label zum Ausdruck und das ist eigentlich schon auch praktisch eben in der Kommunikation.
Also Donnerstag haben wir dann die Chance, den dritten Teil einer Trilogie zu sehen, Der Spatz im Kamin. Der Film versammelt so für ein paar Tage eine große Familie. Da soll der Vater gefeiert werden, er hat Geburtstag. Doch schon zu Beginn des Films ist recht klar, die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder zueinander, die sind erheblich gestört oder verstört. Das ist jetzt die Frage. In euren Worten, was ist das für eine Familie, die wir da kennenlernen?
Also für mich ist es eine gut bürgerlich situierte Mittelstandsfamilie. Das Setting ist schwierig auszumachen, zumal, also die Sprache verdeutlicht eigentlich, es ist im, also würde eher für Deutschland sprechen, ja, aber das Haus an sich mit den Lichtschaltern eher auf der Schweiz, also spricht mehr für die Schweiz. Deswegen ist es eigentlich so wie eine Fusion aus deutschen und schweizerischen Elementen, aber wie gesagt, eine gut bürgerlich situierte Mittelstandsfamilie. Und eine Familie, die, wie du schon gesagt hast, geprägt ist von Disharmonien, von Konflikten, von Krisenhaftigkeit, von dunklen Episoden der Vergangenheit. Es ist aber nicht nur eine Tragödie oder nicht nur ein schweres Psychodrama, sondern hat auch komödiantische, leichte, helle Momente. Das Setting des ganzen Films ist im Sommer. Also ist ein Sommerfilm, ein Sommereigen, geprägt von dem schönen, warmen Sommerlicht. Und eigentlich im Kontrast zu diesem Setting ist dann eben diese Eiszeit, die in der Familie herrscht, geprägt von den disharmonischen Konflikten, Situationen, Beziehungen, vor allem zwischen den Kindern und der Mutter. Und das ist eigentlich auch das, was uns bisher immer am meisten geprägt hat oder interessiert hat, nämlich gewisse Abgründe, Abgrundhaftigkeiten und eigentlich dann das zu modellieren, das plastisch, filmisch herauszuarbeiten und so ein eben wirklich tiefes Familienporträt zu modellieren.
Diese Familie, sie erscheint ja auch, vielleicht auch durch das Haus, was sich so groß anfühlt, wenn man das Ganze sieht, auch als Gefängnis, aus dem man schwer ausbrechen kann. Und Familie heißt jetzt nicht die jetzt, sondern auch vielleicht die, die es mal gab. Nur eine Tochter, die wirkt emanzipiert, weil sie ist weggegangen und sie kommt wieder und rutscht wieder in die alten Verhaltensmuster rein. Also ist die Familie ein Gefängnis, aus dem man am Ende nicht ausbrechen kann?
Also das ist so ein Aspekt, den der Film eigentlich unterstreicht oder so eine doch Kernthese vielleicht des Films. Und aber vielleicht ist es auch etwas, das wir gar nicht nur aufs familiäre Miteinander beziehen würden, sondern auf das soziale Miteinander allgemein. Also dass wir alle uns gegenseitig eigentlich Störfaktoren sind, aber auch Sehnsuchtsobjekte zugleich. Und genau, also das ist eigentlich dieses Ballett ist zwischen Sehnsucht nacheinander, aber doch, dass wir einander beschneiden, begrenzen, stören und auch Flügel bestützen können, also stutzen können, wodurch wir dann unser Potenzial nicht entfalten können. Also eigentlich ist es hier eine Familie, also es sind die Figuren, die zusammen eine Familie bilden, aber also es geht auch stark um Beziehungen allgemein, um das soziale Miteinander eben in der Gesellschaft. Genau, ja.
Es ist ja auch ein Film, der sehr viel über Kontraste dadurch arbeitet. Also ihr habt schon gesagt, die sommerliche Idylle des Hauses und dann am Haus ist aber ein Wald und der hat plötzlich was Düsteres. Ne? Da sind so Inszenierungselemente, die immer wieder kommen, weil die Figuren ja auch das Haus nicht immer durch die Tür verlassen, sondern durchs Fenster. Also die Frage, wie komme ich raus, wie gehe ich rein, Wald, Wiese. Also es gibt so die Momente des Übergangs und die bekommen auch was etwas psychologisch Aufgeladenes. Ist das so bewusst inszeniert, dass diese Übergänge quasi so auf so einem psychologischen Teppich über diesen Film legen?
Ja, also für mich oder für uns ist eigentlich der ganze Film hauptsächlich geprägt von der Psychologie dieser Familie. Für mich ist es, auch wenn es in dem Haus spielt, in diesem sehr pompösen Landhaus, ist es für mich eigentlich fast so wie ein Psychenraum oder ein Innenraum, so wie die Skulptur. Also wenn diese Familie ein Körper wäre, ein Familienkörper, dass das dann so wie verdichtet wird und das Ganze so wie die Essenz ist dieses Familienkörpers. Und wie du vorhin schon gesagt hast, eben das Gefängnishafte dieses Films, was geprägt ist durch die statische Kamera, die Linien, also die Türrahmen, die Wände, die Fenster, alles ist immer sehr gerade. Die Kamera ist sehr statisch und dadurch hat dieses Haus etwas sehr Statisches, wie Festgefahrenes, Unbewegliches, so etwas Monumentales, in das man hineingegossen ist, was wie einzementiert ist. Außerhalb dieses Gefängnisses gibt es natürlich die Bäume, die komplexeren Strukturen, die Blätter. Aber schlussendlich ist es schon so wie ein eingebettet, eingebaut sein in dieses Haus, in diesen Familienkörper. Und es wabert dann das Bedürfnis, eben hinauszugehen, freier zu sein, ein Spatz zu sein, der auch fliegen kann. Und dann ist ja die Frage, was ist dasjenige, das das Zement bildet, das die Familienmitglieder hineinzementiert. Und in diesem Film ist es maßgeblich eben die Vergangenheit oder sind diese Traumata aus der Vergangenheit, die eigentlich die Figuren so an dieses Haus kleben.
Im Studio sind weiterhin Silvan und Ramon Zürcher, sicherlich für mich zumindest, die mit talentiertesten filmemachenden Zwillinge des aktuellen Kinos. Am Donnerstag kommt ihr neuester Film, Der Spatz im Kamin, in unsere Kinos. Und dieser Film ist ja der dritte Teil eurer Beschäftigung mit familiärem Zusammenleben. Und allein schon die Titel, die zeigen ja, welche Rolle die Welt der Tiere darin spielt, also das merkwürdige Kätzchen, das Mädchen und die Spinne, jetzt der Spatz. Und es geht nicht nur um einen Spatzen, da geht es noch um ganz andere Tiere in dem Film. Wie passt denn dieser filmische Zoo zu euren Menschenbetrachtungen?
Genau, also der, die Tatsache, dass Tiere in Titeln vorkommen, dieser drei Titel, bedeutet nicht, dass wir die Tiere ins Zentrum der Filme stellen würden, sondern die sind eigentlich am Rande, tauchen die in den Filmen auf. Und die drei Filme, die konzentrieren sich vorrangig auf menschliche Phänomene. Und was uns aber gefällt an diesem Ansatz ist, dass schon mit dem Kätzchen mochten wir es, auch Elemente zu fokussieren, die eigentlich im klassischen Erzählkino oft nicht im Schlaglicht des Interesses oder der Geschichte sind. Und wir mochten es, Dinge, die im Abseits stattfinden, eben im Erzählkino, die ins Zentrum zu stellen. Und dort weiß ein Kätzchen, dass diese Familie auch mit im Familienhaushalt lebt und dass ab und zu eben auch einen Fokus bekommt. Und das haben wir dann beibehalten bei den weiteren Filmen. Und wir mögen es, diese Tiere nicht symbolisch zu verwenden, sondern dass sie dann eigentlich diesen Kosmos öffnen können, indem sie Assoziationsräume öffnen, also für die Zuschauer, die Zuschauerinnen.
Aber wenn wir schon dabei sind, beim Spatz im Kamin, das ist ja nicht nur der Spatz, der wirklich aus dem Kamin kommt, es gibt da auch eine Katze, mit der was passiert. Das verrate ich vielleicht mal an dieser Stelle nicht. Es gibt ja auch diese These der Glühwürmchen plötzlich, die was Schönes haben, aber auch giftig sein können. Also die Natur, die sich langsam über diese Familie legt, als wäre nicht nur die Familie Teil dieser Natur, sondern dass es da auch ein Kontra gibt. Es gibt die Natur und der Mensch ist da in der Natur und ignoriert auch manchmal diese Perspektive der Tiere, oder?
Genau, ja. Und du hast ja schon gesagt, es gibt eine Ansammlung von vor allem fliegenden Tieren hier beim Spatz. Eben der Spatz, die Glühwürmchen, dann gibt es auch Schmetterlinge, also aus Raupen, die Schmetterlingen werden. Und die Idee war ein bisschen, weil vorhin haben wir über das Gefängnis gesprochen, das Gefängnishafte. Und eine Idee war, aus der Statik dann die Statik zu verlassen und in die Bewegung zu geraten. Nicht nur auf formaler Ebene, was die Kameraarbeit betrifft, sondern auch die Figurenentwicklung, also was mit der Hauptfigur der Mutter, Karen, gespielt von Maren Eggert, also was mit ihr passiert. Und da fanden wir eigentlich die Bewegung, eben die Transformation dieser Figur schön, wenn sie wie begleitet ist durch fliegende Tiere, die nicht nur auf dem Boden umher spazieren können, sondern auch die Luft befliegen, beflattern können. Und dass es eben wie eine Transformation gibt, diese Figur. Und dass diese Dynamik, diese psychologische Dynamik, fast wie einen Magnetismus also macht ein Magnetismus, die dann diese Flatterwesen anzieht. So dass der ganze Raum, dieses ganze Familiendrama auch ein bisschen was Surreales oder Märchenhaftes bekommt. Eben wenn abends plötzlich diese Glühwürmchen kommen, diese kleinen leuchtenden Wesen, die dann eben auch was Giftiges, was Gefährliches, was Monströses bekommen. Und diese Aspekte von den Tieren, die, also die erfährt man dann durch die Figur der Liv, die Nachbarin, die scheinbar eine Biologin ist und die dann ab und zu etwas über diese Tiere erzählt. Und diese kleinen Erzählungen wiederum haben dann auch viel zu tun mit psychologischen Sachen. Also wenn sie über die Seescheide spricht, dieses kleine Tier, das im Ozean lebt. Und deswegen ist es schon so eine Verflechtung zwischen der Tierwelt und der psychologischen Welt dieser Figuren.
Mhm. Eure Filme haben einen sehr eigenwilligen Stil, der schon so fertig erscheint. Es gibt Regisseure, die 40 Filme machen, die haben nicht so einen schön gebauten Stil. Da geht es auch ganz viel, glaube ich, um so ein Theater der Blicke. Es geht ganz häufig, wer wen anguckt und auch die Art und Weise, wie wir als Zuschauer erst später wissen, in welchem Blick sind wir gerade gefangen. Dieses Theater der Blicke, wo Ablehnung drin sein kann in so einem Blick, Maren Eggert spielt das wirklich herausragend, diese Figur, weil sie so ein Geheimnis hat, das sie nicht preisgeben kann. Wie wichtig ist euch eigentlich dieses Theater der Blicke, wo ein unendliches Begehren sein kann, aber auch eben so eine brutale Ablehnung?
Also ich glaube, diese Blicke, das ist etwas Essentielles, um überhaupt eben diesen psychologischen Raum oder diese Beziehungen zu bauen, zu konstruieren. Und dieses Theater der Blicke, also kann man auch ideal in kammerspielartigen Szenerien. Also alle drei Filme sind ja Kammerspiele. Nicht so glasklare Kammerspiele, es gibt schon Ortswechsel, manchmal ist man auch kurz draußen. Aber die Essenz, die Anlage ist wirklich etwas theaterhaft, kammerspielhaft. Es gibt wenige Zeitsprünge. Und so ein Haus eben mit Türen, Fluren, zum Beispiel einer Küche, wo viel wo viele Interaktionen geschehen, dort in diesem Gefäß, in dieser Struktur des Raums, der Wohnung, des Hauses, kann man natürlich Blickchoreografien, sonst Choreografien, Interaktionen oder wann ist jemand alleine in einem Zimmer, wann gibt es Begegnungen. Also das kann man ideal so gestalten oder herausarbeiten. Nicht nur mit der Inszenierung der Schauspieler im Raum, auch mit der Montage, die ist essentiell, um eben dann durch gewisse Schnitte an gewissen Momenten zu zeigen, dass jemand zugehört hat oder dass sich zwei Figuren dort sehr nahe sind und anschauen. Und deswegen, ja, sind diese Blicke, die zu inszenieren, zentral.
Ihr habt Film in Berlin studiert. Ist denn euer Stil von Filmgeschichte geprägt? Gibt es Regisseure oder Kinematografien, die dieses Kino, die eure Visualität irgendwie beeinflusst haben?
Ja, also das für mich war eigentlich schon von Anfang an, also es war schon von Anfang an so, dass mich Filmautoren, Filmautorinnen, deren Filmografie, deren gesamtes Werk sehr interessiert hat, dass ich dann auch sämtliche Werke chronologisch schauen wollte, zum gucken, wie kann sich eine Filmsprache entwickeln oder genau. Und also mich hat vor allem eigentlich immer viel vom französischen und asiatischen Kino interessiert. Zum Beispiel Osu hat mich immer sehr interessiert durch diese Klarheit der Bilder, durch diese Klarheit der Linien und dann durch diese Familienerzählungen, die auch immer etwas, ja, die auch immer etwas Melancholisches hatten. Und das fand ich irgendwie immer ganz toll. Aber zum Beispiel fand ich auch Fassbinder, da fand ich immer toll die Künstlichkeit seiner Filme. Also das sowohl das Schauspiel, aber auch die Lichtsetzung, die Kameraarbeit, dass die jeweils etwas eigentlich, wenn man es isoliert betrachtet, Künstliches hat. Aber wenn man sich auf den Kosmos einlässt und den Film schaut, dass es eine Authentizität und eine Emotionalität gibt, eine Intensivität, dass man gar nicht mehr wie merkt, wie künstlich das ist. Und genau, also jedenfalls die Filmgeschichte, gewisse Filmwerke, das ist dann essentiell für eigentlich unsere Arbeit.
Ramon und Silvan Zürcher waren bei mir zu Gast. Ihr Film Der Spatz im Kamin kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Ich will erwähnen, dass sowohl das merkwürdige Kätzchen als auch das Mädchen und die Spinne gestreamt werden können in Deutschland, unter anderem bei Amazon Prime und Mubi. Ramon und Silvan Zürcher, vielen Dank für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Zum ersten Mal seit 1945 ist in Österreich die rechtspopulistische FPÖ bei den Nationalratswahlen stärkste Partei geworden. Obwohl die Partei schon vor über 20 Jahren erstmals in eine Bundesregierung kam, sind die Schockwellen bei unseren Nachbarn jetzt groß. Auch in der grundsätzlich sehr politischen Filmszene schrillen mittlerweile die Alarmglocken. Was könnte so eine FPÖ-Regierung für den österreichischen Film bedeuten, der international einen hervorragenden Ruf genießt, aber für die FPÖ als Teil einer Kultur, die man als internationalistisch und elitär beschimpft, ein richtiges Feindbild darstellt? Christian Berndt hat sich für uns in der österreichischen Filmszene umgehört, direkt nach den Nationalratswahlen.
Es ist schon eine Zäsur, natürlich eine historische Zäsur, weil die Nummer 1 bei Nationalratswahlen hat die FPÖ noch nie gestellt.
Aber unerwartet, so der Filmkritiker vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil Stefan Grissemann, kam der Wahlsieg der FPÖ nicht. In der Kulturszene Österreichs ist man schon lange besorgt.
Es gab natürlich schon vor der Wahl, weil ja abzusehen war, wie sie ausgehen wird, Debatten darüber, was denn jetzt zu tun sein kann. Und es kann ja eigentlich nur weiter Aufklärungsarbeit und Demonstrationen gegen rechts geben. Die Donnerstag-Demos werden wieder aufgenommen jetzt. Das sozusagen humanistische Österreich wird auf die Straße gehen.
Die sogenannten Donnerstagsdemonstrationen gab es erstmals im Jahr 2000, als die FPÖ zum ersten Mal in die Bundesregierung eintrat. 2017 wurde sie erneut Teil der Bundesregierung. Insofern gewöhnt man sich in Österreich an die rechtsextreme Partei, wie der Direktor des österreichischen Filmmuseums Michael Löbenstein meint.
Bei der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ waren die Proteste weniger stark, als sie vor 24 Jahren bei der ersten Regierungsbeteiligung waren. Da war ein gewisser, ist ja nicht mehr die erste Beteiligung, hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert. Vielleicht werden sie sozusagen jetzt entzaubert in der Regierungsbeteiligung.
Jetzt, zu Löbenstein, ist die Besorgnis in der Kulturszene wesentlich größer.
Weil einfach auch die Botschaften noch radikaler und deutlicher geworden sind und wir die letzten Jahre von Trumps USA oder von Viktor Orban gesehen haben, dass es oft eben nicht nur Säbelrasseln ist, sondern es gibt ganz, ganz klar gefasste Vorhaben, einfach zum Beispiel Meinungsfreiheit einzuschränken, Pressefreiheit zu beschneiden.
Der FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl erklärt Viktor Orban zum Vorbild, der in Ungarn eine sogenannte illiberale autoritäre Demokratie errichtet hat. Dass die FPÖ Österreich autoritär umbauen kann, wenn sie an die Regierung kommt, damit rechnet Stefan Grissemann zwar nicht.
Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen würde und wird, weil wir haben eine an sich funktionierende Demokratie, die jetzt nicht so leicht auszuhebeln ist, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat.
Allerdings, so Grissemann, gibt es in der FPÖ Pläne für einen autoritären Umbau, die sich nach Orbans Vorbild vor allem gegen die Medien richten. Was die Kultur betrifft, so Grissemann, hat die FPÖ bisher sowohl in der Bundesregierung als auch in den Landesregierungen, an denen sie beteiligt ist, kein Interesse an einem Umbau gezeigt. Anders als in Ungarn bleiben die Angriffe auf die Kultur, die von der FPÖ als globalistisch und elitär beschimpft wird, bisher nur rhetorisch. Zum Feindbild der FPÖ zählt auch der österreichische Film.
Die österreichische Filmszene ist seit zumindest 24 Jahren sehr politisiert. Die Filmszene hat damals im Jahr 2000 maßgeblich auch die Proteste gegen die erste Regierung mit FPÖ-Beteiligung mitgetragen, ist auch bei der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ 2017 sehr lautstark gewesen. Und ich glaube, das leitet sich aber auch daher ab, dass wir doch eine sehr pluralisierte und sehr diverse Szene hier haben.
Dass sich auch der österreichische Film stärker politisieren müsste angesichts der aktuellen Situation, glaubt Stefan Grissemann nicht.
Das österreichische Kino genießt ja einen gewissen Ruf in der Welt, zu Recht, wie ich finde. Da gibt es schon eine erstaunliche Menge gemessen daran, dass es so ein kleines Land ist an sehr kreativen Menschen und Geistern, die alle sehr, sehr politisch interessiert sind. Ne? Und gerade auch das junge Kino ist in Österreich ein stark weltanschaulich interessiertes und sozial interessiertes Kino. Das ist schon traditionell, das kommt von Ulrich Seidel und Michael Haneke.
Aber es ist ein Kino, meint der renommierte Dokumentarfilmer Kurt Langbein, das sich eher indirekt politisch äußert.
Der österreichische Dokumentarfilm hat die Tendenz, etwas künstlerischer zu agieren. Und da glaube ich nicht, dass explizite politische Auseinandersetzungen so viel Platz finden. Und ich glaube auch, würde der österreichische Dokumentarfilm mehr plakativ werden, dass das kein Fortschritt wäre. Es geht ja nicht darum, dass jetzt überall agitiert wird, sondern dass ein Meinungsklima unterstützt wird, das Liberalität und Demokratie hochhält.
Letztes Jahr kam Langbeins allerdings explizit politischer Dokumentarfilm Projekt Ballhausplatz in die Kinos. Darin geht es um Pläne des früheren ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz, den öffentlichen Diskurs nach rechts zu verschieben und die Medien unter Kontrolle zu bringen. Der Film provozierte Reaktionen des aktuellen ÖVP-Kanzlers.
Rund um das Projekt Ballhausplatz bin ich vom derzeitigen Bundeskanzler angefeindet worden als linkslinker Propagandist. Also es hat mich doch ein bisschen überrascht, dass sogar der Bundeskanzler öffentlich sich dagegen ausgesprochen hat, dass so ein Film öffentlich finanziert wird durch die Filmförderung.
Die Förderung wurde nicht zurückgezogen, noch gibt es in Österreich keine Einschränkungen künstlerischer Freiheit. Aber die Demokratie sieht Langbein in Österreich gefährdet angesichts der Stärke der FPÖ.
Wenn der Wahlsieg sich tatsächlich in einer maßgeblichen Regierungsbeteiligung ausdrückt, dann gute Nacht Österreich, gute Nacht demokratischer Staat.
Und wir schauen jetzt passend zum gerade erst begangenen Tag der deutschen Einheit auf einen Film, der die Folgen und auch die düstere Seite der deutschen Geschichte in sehr eindruckenden Bildern zusammenfasst. Es geht um den Spielfilm Zone von Christina Friedrich. Die Regisseurin verfilmt hier ihren eigenen Roman Keller, in dem sie sehr assoziativ den Geistern der deutschen Vergangenheit hinterher spürt. Schauplatz des Films ist der Harz, vor allem das Gebiet des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Mittelbau-Dora. Und dort im Landkreis Nordhausen in Thüringen, auch der Heimat der Regisseurin, wandert eine junge Frau durch unterschiedliche Zeiten. Sie trifft auf ängstliche Gestalten, auf Nazis, auf alte und neue. Sie verliebt sich, bewegt sich durch Institutionen wie Schule und Familie und wird immer wieder mit Unterdrückung, Machtmissbrauch und Gewalt konfrontiert. Entstanden ist daraus ein wirklich assoziatives Poem über das Individuum im Klammergriff der deutschen Geschichte. Zone.
Ich gehe am Totenfluss entlang, bis ich zu einem Berg komme, der Kohnstein heißt. Ein großer weißer Gipsberg. Die Menschen waren in der Berghöhle gefangen, um dort Raketen zu bauen. Der weiße Berg steht noch. In seinem Bauch liegen die Knochen der Toten.
Ein Ausschnitt aus Zone, der seit Donnerstag in unseren Kinos zu sehen ist. Und diese Woche habe ich mich mit Regisseurin Christina Friedrich über ihren Film unterhalten und sie zunächst gefragt, welche Rolle denn der Harz für ihren Film spielt. Schließlich ist diese Landschaft das Zentrum ihrer Erzählung.
Ja, der Harz ist schon ein gewisses dunkles, finsteres Gebirge. Das ist irgendwie Teil meines Körpers offenbar. Zum einen sind wir jeden Samstag mit unserer Großfamilie und einem Wanderrucksack mit der Harzquerbahn in den Harz gefahren. Und das ist so ein Gebirge, das sich so ein bisschen über den Kopf schiebt. Also man hat das Gefühl, dass diese Wipfel links und rechts so eine Rahmung ergeben. Dann ging durch den Harz die Grenze hindurch. Es gab also Orte, die konnte man so in der Ferne sehen und erahnen, die aber offenbar unzugänglich oder von Schäferhunden bewacht, von einem tödlichen Zaun umgrenzt waren. Dann gab es quasi diesen unterirdischen Harz, dann verbunden mit dem, das ist ja Teil der Kindheit. Also ich bin aufgewachsen in Nordhausen und Nordhausen liegt direkt, oder das Dora, das ehemalige Lager Dora Mittelbau, liegt direkt neben dem Harz. Und die Südharz-Ausläufer des Kohnsteins waren sozusagen auch dann ein Ort, in dem die V1 gebaut wurde. Es gab die Todesmärsche durch den Harz. Und also diese Landkarten und diese Schichtungen von Geschichte, dann ist auch noch Johann Wolfgang von Goethe durchgeritten. So ein Schild an der Zorge, dann gab es die Harzreise von Heine. Es war so ein Ort, an dem verschiedene Ereignisse so akkumulierten. Also bis natürlich zu dem Brocken und der Walpurgisnacht. Es hat alles so einen großen, düsteren Kessel ergeben.
Jetzt erzählt der Film jetzt nicht die Geschichte des Harzes, sondern er umkreist ihn eher. Es gehen so flirrende Bilder, Szenen, Sequenzen. Man reist auch quer durch die Zeiten. Es gibt keinen klassischen Plot. Es ist eher so, dass man sich in diese suggestiven Stimmungsbilder hineinbegeben sollte?
Ich denke schon, es hat etwas mit der, also mit der Erzählung oder mit dem Umkreisen, finde ich irgendwie einen sehr schönen Begriff. Oder das heißt, die Protagonistin durchwandert ja wie in so einem finsteren romantischen Märchen, halb schlafend, wachend, träumend, diese Zeit- und Raumschichtungen, die sich quasi auch wirklich wie in einem Gebirge so vertikal und horizontal ineinander komprimieren. Das wäre sozusagen mit einer klassischen narrativen Logline nicht zu bewältigen gewesen, weil diese Aufräumung oder diese Ordnungsstruktur bietet dieses kolossale Gebirge mit seinen tiefen, labyrinthischen, tektonischen Geschichtsverwerfungen gar nicht.
Und welche Rolle spielt dahingehend die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die ja im Film quasi sehr zentral vor allem über die Idee von Macht und Gewalt letztendlich vorhanden ist?
Ja, ich glaube, der Film ist auch der Versuch, die Geschichte der Körper in Gesellschaften zu erzählen. Und also der Film repräsentiert eine Gesellschaft und ist auch gleichsam eine Parabel für eine Gesellschaft, in der immense Druck- und Machtverhältnisse herrschen, die wirklich durch alle Institutionen repräsentiert werden, also durch Erziehung, durch Schule, durch Ausbildung, also durch ein ganzes Gefüge und Staatsgefüge, deren Repräsentanten also Druck und Macht dahingehend ausüben, dass diese physische Beeinträchtigung der Menschen, die in solchen Systemen groß werden, immens ist. Und diese körperlichen Umstände, Zustände, also wir sehen erschöpfte, verwundete, verletzte, traurige Körper. Das heißt, die Stimmungen, die in solchen Ländern entstehen sind, haben etwas mit Bedrückung und mit Beklemmung zu tun. Und die Menschen, die darin leben möchten, lieben und sich so ausbreiten und ausweiten möchten, stoßen an Hindernisse.
Und wie zentral war dafür das Annehmen einer weiblichen Perspektive? Denn unsere Protagonistin führt uns ja durch diese Zeiten, Dimensionen, Räume. Sie hat ja auch einen Körper, aber sie begegnet diesen anderen Körpern. Aber es ist schon so, dass alles, was vielleicht so mit Schmerz, mit Macht und Unterdrückung kodiert ist, schon männlich ist in diesem Film.
Richtig, ich glaube sozusagen tatsächlich, die Repräsentationsfiguren von Macht sind männlich definiert und männlich dominiert. Und es gibt ja sozusagen also auch so fast klassische Feindseligkeiten, also die von Figuren ausgehen, die offenbar auch Freude an so einer Form von ironischer, sarkastischer Vernichtung haben. Es gibt ein wirklich sehr kühnes, gläubiges Mädchen, die spricht nicht viel. Die muss ihre Erfahrungen sinnlich erleben, also die muss alles ertasten, erkunden und erfühlen mit ihren Händen, mit ihrer Haut, mit ihren Sinnen, da sie das alles, was sie zu suchen und zu erleben hat, nicht sprachlich artikulieren kann und auch nicht muss. Das heißt, und sie muss sich sozusagen gleichsam durch die anderen Körper, die auch in diesem Land leben, so hindurchtasten. Also sie muss die ersten Erfahrungen von Liebe und von Berührung machen, von Verwundung, von Verletzung. Sie verliert ihre ebenfalls vollkommen müde und erschöpfte Mutter an dieses System, ja, die an einen Ort gibt, also wo Pathologie und Psychiatrie und Staat wiederum sozusagen einen Raum bilden, in dem Menschen abhanden kommen. Und es ist ein Film, der, glaube ich, unbedingt weibliche Perspektiven hat. Das Mädchen, die Figur Rosa, die das Kind spielt, die Mutter, die Großmutter, die Freundin. Es sind schon weibliche Figuren, die versuchen, in diesem ganzen mächtigen Schlachtfeld etwas von dem Versuch von Liebe oder Berührung entgegenzusetzen. Mhm. Die Kakao kochen, die Rotwurstbrote machen, die Umarmungen geben, die Berührungen öffnen.
Sind das auch die Momente des Widerstands? Und vielleicht ist das auch der Weg für etwas, was man Freiheit nennen könnte? Denn die ist ja grundsätzlich erstmal abwesend in dieser Struktur, die wir da gesehen
haben. Ja, die Freiheit muss errungen werden. Das heißt, also in diesem dichten Raum von Bedrückung muss die Freiheit, also diese Räume von Freiheit müssen wirklich erschaffen werden durch Momente von Berührung, von Hingabe, von Zärtlichkeit. Das ist sicherlich ein sehr weiblicher Gegenentwurf und auch so eine gewisse unbeirrbare Sehnsucht, der die Protagonistin vollkommen unbeirrt folgt und die sie auch natürlich widerständig macht und die sie stark und gläubig macht.
Der Film ist ja ein unglaublicher Ensemblefilm. Fantastische Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir dort sehen. Inwiefern ist denn Ihre Arbeit am Theater, denn da sind Sie ja eigentlich immer zu Hause, hilfreich gewesen, um Zone auch zu erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, mit diesen Schauspielerinnen und Schauspielern?
Also ohne dieses unglaubliche, vielfältige und brillante Ensemble, das wirklich ein, also das wirklich fast wie ein sinfonisches Orchestrion ist, wäre dieser Film niemals entstanden. Und Kea ist tatsächlich von der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Mit Kea habe ich noch nicht gearbeitet, mit Rosa noch nicht gearbeitet, aber tatsächlich mit allen Protagonisten und Protagonistinnen dieses gigantischen Ensembles habe ich bereits Arbeitserfahrungen gehabt. Und das war natürlich ein Fundament großen Vertrauens. Das heißt, der Film ist ja entstanden letztendlich als eine riesengroße familiäre Angelegenheit, weil wir hatten nur uns und das Versprechen und das Vertrauen, dass wir miteinander arbeiten und im besten Fall daraus ein Film entstehen muss, weil diese Erzählung so notwendig ist und so notwendig war. Und aufgrund dieses Versprechens ist diese riesengroße Ensemble-Familie zusammengekommen.
Wenn du sagst, dass die Arbeit an diesem, der Film auch und die Erzählung ist notwendig, heißt das auch, dass wir mit dem Blick auf das 20. Jahrhundert etwas verstehen können über unsere jetzige Gegenwart? Wenn wir schon hart sind und in Thüringen, ist das ja eine Lage, die für viele besorgniserregend ist.
Ja, also es gibt keine abgeschlossene Zeit. Es gibt das nicht. Also es gibt keine abgeschlossene Epoche, von der man sagen könnte, das liegt nun hinter uns, nun haben wir es aber bewältigt oder geschafft. Und das heißt, diese im Film permanent, ich sag das mal, es gibt so eine Form von unterirdischer, latenter Beunruhigung. Man hat das Gefühl, sie sind immer noch da, sie sind nur gerade nicht sichtbar. Es gibt Figuren in diesem Film, die in einem nicht abgeschlossenen Zyklus von Gewalt, von Terror, von Folter, von Verachtung agieren und interagieren. Und diese Figuren sozusagen, die haben ein zeitliches Kontinuum, also die jetzt im hellen Tageslicht sichtbar sind. Das ist eine Weitergabe von Gewalt, von Verachtung, von Beklemmung, von gedanklicher und geistiger Enge, die nie verschwunden war und die von 1945 bis zum heutigen Tag ein Kontinuum gebildet hat. Und das erzählt der Film. Das heißt also, das Personal in diesem Film ist heute auf der politischen Bühne sichtbar, aber es war immer präsent.
Also die Phantome und Geister, richtig, die materialisieren richtig, sich jetzt wieder.
Richtig, genau, wir sehen sie tatsächlich.
Auch auf einer Art Bühne, auf der politischen Bühne in dem Fall.
Genau.
Diese filmische Synthese heißt Zone, ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos und die Regisseurin Christina Friedrich war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Bertrand Bonello ist einer dieser spannenden Figuren im europäischen Autorenkino. Mit jedem seiner neuesten Filme lotet der Franzose die Grenzen des Kinos neu aus. Spielerisch greift er auf die Elemente des Genre-Kinos zurück. Auch ist Bonello natürlich gern gesehener Gast auf den großen Festivals. Er war schon auf der Berlinale, er war in Cannes und nächsten Donnerstag kommt The Beast in unsere Kinos, sein neuester Film, der letztes Jahr bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig im Wettbewerb seine Weltpremiere hatte. Der Film basiert lose auf der Kurzgeschichte Das Tier im Dschungel von Henry James und gemeinsam mit Anke Lewicke will ich mich jetzt diesem filmischen Werk nähern, das ja irgendwie auf der einen Seite Kostümfilm, auf der anderen Seite auch Science-Fiction ist. Hallo Anke erstmal.
Hallo Patrick. Ich glaube, Annäherung ist wirklich das richtige Wort, weil so ganz kann man diesen Film nicht fassen, aber das ist ja auch was Gutes.
Diese Filme von Bonello, die unterscheiden sich ja radikal voneinander. Er macht nie denselben Film. Wie fügt sich denn erstmal dieser neue Film The Beast in das Werk von Bonello?
Na, könnten wir nicht erstmal auch behaupten, dass Bonello ein Epochenforscher ist? Also nehmen wir seinen Film Zombieschalt. Der hat seinen Schauplatz erstmal in einem Pariser Elite-Gymnasium und geht dann nach Haiti. Mit einem Zombie laufen wir durch die Geschichte dieses Landes. Also hier kommt Genre und Geschichtsbetrachtung oder Haus der Sünde. Ein toll gefilmter Kostümfilm, spielt in der Belle Époque, in einem Bordell. Die ganzen politischen Zeitläufe fließen dort zusammen. Und gleichzeitig hat der Film dann wieder was sehr Modernes. Also es sind so dreigeteilte Bilder, moderne Musik und die Prostitution ist auf einmal im Kostüm auch in in der Gegenwart. Also er zeigt immer, wie sich die Geschichte wiederholt. Und jetzt sein neuer Film spielt dann ja mal in drei Epochen, 1910, 2014 und 2044. Und los geht es ja in so einem Greenscreen-Raum. Lea Seydoux kriegt Regieanweisungen, sie soll Angst und Panik spielen. Und Angst und Panik hat sie dann in allen drei Epochen, die wir mit ihr durchwandeln. Und Ausgangspunkt ist eigentlich 2044. Die Erde wird von der künstlichen Intelligenz regiert. Gefühle braucht es nicht mehr, sind nur für die Produktivität hinderlich. Und sie macht dann so ein Experiment, ihre DNA soll in Anführungsstrichen gereinigt werden. Das ist doch schon eine spooky Szene, eine Moorlandschaft, wo sie drin liegt. Ein Roboterarm mit Spritze, ja. Und dann sehen wir eigentlich ihre Träume durch die Zeiten und sie begegnet immer demselben Mann, nämlich Louis.
Ja, diese drei Epochen, 1910, 2014, 2044, hängen die dann doch schon irgendwie zusammen? Denn so viel müssen wir sagen, mit Henry James hat das ab einem gewissen Moment nicht mehr sehr viel zu tun.
Ja, die erste Epoche hat natürlich noch am meisten mit Henry James zu tun. Und vielleicht, eigentlich ist es ja eine Geschichte der Gefühle, die er hier schreibt. Und deshalb macht diese Kurzgeschichte, die er ja lose verfilmt, auch Sinn. Dieses Tier im Dschungel könnte ja auch eine Metapher sein für die Angst vor der Liebe, die man nicht leben kann. Und das kann man vielleicht noch am einfachsten erstmal in dem Kostümfilmteil erzählen. Der ist dann auch in 35 mm aufgenommen, warmes Licht. Und da geht es natürlich auch ganz explizit um die Frage nach Gefühlen. Braucht es eine Empfindung, bevor Gefühle losgehen? Dann geht es um Schönberg-Komposition. Gibt es kalte Kompositionen? Also das schwingt unheimlich viel mit. Und dann 2014 sind wir auf einmal in Los Angeles in einer ultrakalten Villa. Hier spielt dann Gabrielle, also Lea Seydoux, ein Fotomodell. Dann kommt auch ein Serienkiller. Es sind so Thriller-Momente, aber auch wieder Liebesmomente. Ja, und 2044, wenn sie dann durch Paris wandelt, ich finde das ganz toll, wie er diese Stimmung hinbekommt, diese Dystopie. Die Stadt ist menschenleer und dann ist da ein Reh und ein Fuchs und alles ist da. Nur nicht mehr die Gefühle.
Diese Angst, die die Hauptheldin empfindet, quer durch die Epochen, die greift ja, das konnte man auch so ein bisschen hören von deinen Ausführungen auf die Bilder über. Manchmal musste ich an David Lynch natürlich auch denken, gerade diese Episode in L.A., man denkt doch an Mulholland Drive. Das heißt, es ist auch ein Arbeiten mit Kino letztendlich.
Ja, und damit geht er aber auch wieder zurück auf Henry James Bonello, weil also Henry James war ja ein sehr präziser Schreiber, der Räume, also Orte, Villen, Städte beschrieben hat, die dann eigentlich die Gefühlswelt schon diktiert haben. Und das ist genau in allen drei Episoden auch so. Und am stärksten natürlich in diesem Mulholland Drive. Also da gibt es dann ja auch noch einen Monitor, da kommt die Überwachung rein. Also Big Brother ist schon da, der 2044 dann endgültig da ist. Und ich finde auch interessant, wie sich die Körpersprache verändert. Also ein bisschen wird noch flaniert im 1910. 2014 ist so eine Panik im Körper und 2044 sind die Körper dann eigentlich vor Angst, Gefühlslosigkeit auch schon fast erstarrt.
Mhm. Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei Henry James. Also allein diese Kurzgeschichte müsste man es ja nennen. Das Tier im Dschungel wurde zweimal verfilmt letztes Jahr von Patrick Chia, dem österreichischen Regisseur. Der war ja auch zu Gast bei uns letztes Jahr. Aber überhaupt greifen immer wieder Regisseurinnen und Regisseure auf diese Prosa zurück. Kann man eine Parallele zwischen diesen Leinwandadaptionen finden? Was suchen Regisseure in dem Schreiben, in der Literatur von Henry James?
Ja, wenn du das so erzählst, dann musste ich natürlich direkt oder muss ich an Nicole Kidman in Portrait of a Lady von James Campion denken, die ja durch Italien flaniert. Das war ja für die Amerikaner damals so ein Ort der Freiheit. Aber alles wirkt doch wie ein Gefängnis. Und wenn man jetzt da den Roman nimmt, da geht es ja auch immer darum, um die Porträtdarstellung. Wie wurden die Leute damals gezeichnet? Und sie waren damals nur Objekte. Und genau das übernimmt der Film. Und ich finde, das ist eine Bewegung, die auch die anderen Henry James Filme übernehmen. Und ich finde auch hier, Bonello spielt ja auch damit, dass er Körper in Räume abstellt, dass die Körper wie Marionetten sind. Und trotzdem ist das Spannende und vielleicht auch das Beruhigende, dass es doch immer noch etwas wie ein Eigenleben gibt.
Auf jeden Fall ein sehr wilder, experimenteller Film mit einer exzellenten Lea Seydoux, das muss man natürlich sagen, die sich da durch diese unterschiedlichen Epochen kämpft. The Beast, ab Donnerstag in den Kinos. Ich sprach über die literarische Vorlage und den Film mit Anke Lewicke. Vielen Dank.
Tschüss.
Er ist fünffacher Oscar-Preisträger, hat Meisterwerke gedreht wie Roma oder Children of Man. Doch jetzt wagt sich der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón zum ersten Mal an eine Miniserie. Disclaimer heißt diese Serie und startet kommende Woche auf Apple TV+. Die Literaturverfilmung bietet großes Kino vor der Kamera, unter anderem mit Cate Blanchett und Kevin Klein. Doch ob diese Geschichte über Wahrheit, Lüge und Liebe überzeugen kann, das weiß Anna Wollner, die auch mit Alfonso Cuarón gesprochen hat.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist Zufall. So heißt es eigentlich in einem Disclaimer, einem Hinweis fürs Publikum vor Filmen, Serien oder Büchern. Der Disclaimer hier allerdings ist anders. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist kein Zufall. So heißt es in dem Buch The Perfect Stranger, das der ausgezeichneten Fernsehjournalistin Catherine Ravenscroft zugeschickt wird. Es ist bisher unveröffentlicht, noch. Aber Ravenscroft erkennt sich in dieser vermeintlich fiktiven Geschichte selbst wieder.
All die Jahre hast du einen Teil von dir verborgen gehalten. Du lässt alle im Dunkeln, um ein Gleichgewicht zu wahren. Und denkst, du hast es geschafft. Bis jetzt.
Was machst du da? Catherine? Catherine! Lass das!
Es geht um mich.
Es geht um sie, um ihr Leben vor ihrem großen Erfolg als Journalistin. Ein düsteres Geheimnis, das droht, ans Tageslicht zu kommen. Heraufbeschworen von einem verrentneten Lehrer, der in der Schublade seines toten Sohnes den Romanentwurf seiner verstorbenen Frau findet und einen Rachefeldzug antritt.
Es heißt, das Schicksal klopft an die Tür. Das stimmt nicht. Das Schicksal klopft an keine Tür. Es bricht ohne Vorwarnung über einen herein und packt sich erbarmungslos Körper und Seele. Sie musste es selbst spüren. Sie sollte leiden, so wie ich gelitten hatte.
In Disclaimer ist alles eine Frage der Perspektive, eine Frage der Gefühlten und eine Frage der echten Wahrheit. Wie viel wissen wir? Wie viel meinen wir zu wissen? Wie viel wissen die anderen? Und warum wissen wir Dinge und andere eben nicht? Ähnlich schon wie in der Romanvorlage von René Knight setzt Cuarón auf das Spiel mit der Sichtweise und den ständigen Wechsel. Es sind die Perspektiven von Ravenscroft, gespielt von Cate Blanchett, von Witwer Stephen Brickstock, gespielt von Kevin Klein, und von Ravenscroft Mann, gespielt von Sacha Baron Cohen, die hier mehrere Lesarten zulassen, ergänzt durch die Perspektive des Romans, der in Rückblicken erzählt wird, alle visuell voneinander abgesetzt. Cuarón hat mit gleich zwei Kameramännern zusammengearbeitet, Emmanuel Lubisky und Bruno Delbonnel, um die Serie besonders zu machen.
This is not only about the visual approach, it's the language.
Es geht mir gar nicht nur um den Look, es geht mir um die Sprache des Films. Wir erzählen vier Geschichten, vier Handlungsstränge, alle aus unterschiedlichen Perspektiven, eine davon sogar nur in Buchform. Mir war wichtig, dass jeder Strang seine eigene cinematografische Sprache hat. Deswegen habe ich mit zwei Kameramännern zusammengearbeitet, damit die Stile wirklich eindeutig sind und nicht zu sehr verwässern. Lubezki zum Beispiel hat keine einzige Szene mit Kevin Klein gedreht, Bruno Delbonnel nicht mit Cate Blanchett. Sie haben sich nur auf den Teil ihrer Geschichte konzentriert.
Es ist auffällig, dass Cuarón immer nur von seinem Film spricht, nicht von seiner Serie. Dabei wird Disclaimer in 7 Folgen veröffentlicht, im wöchentlichen Rhythmus oder in 7 Kapiteln, wie Cuarón betont. Denn für ihn ist es eben mehr als eine Serie.
Well, more than deciding to make a series, I wanted to explore the.
Ich habe mich gar nicht für die Serie entschieden, sondern für das lange Filmformat. Viele meiner Vorbilder haben schon damit gespielt. Fassbinder mit Berlin Alexanderplatz, Bergmann mit Szenen einer Ehe. Das hat mich schon immer fasziniert und damit wollte ich auch experimentieren.
This lent the opportunity to do so.
Disclaimer ist dabei mehr als ein Experiment. Es ist eine visuelle Erfahrung, ein Abtauchen in menschliche Abgründe, ein Spiel mit Wahrheit und Wahrnehmung.
Die Welt muss doch die Wahrheit erfahren.
Eine Serie, die in der gleichen Liga spielt wie Big Little Lies oder The Undoing, auch wenn Cuarón dem Medium skeptisch gegenüber bleibt.
Some directors, they have the talent to switch between one thing and the other.
Es gibt Regisseure, die einfach zwischen Film und Fernsehen hin und her springen. Aber um ehrlich zu sein, hat Fernsehen eine ganz andere Methodik als Kino. Es braucht ganz andere Voraussetzungen und Fähigkeiten, die ich offensichtlich wohl leider nicht habe. Ich weiß nur, wie man Filme dreht. Kino wird überleben, es muss sich nur weiterentwickeln.
Es klingt so, als würde Disclaimer Cuarons erste und letzte Serie bleiben. Für die Streaming-Welt ein herber Verlust, denn, um es in Cuarons Worten zu sagen, Disclaimer ist großes Kino.
Und die ersten zwei Folgen von Disclaimer starten kommenden Freitag. Die restlichen 5 Folgen erscheinen dann jeweils im wöchentlichen Rhythmus zu sehen auf Apple TV Plus. Da wir gerade schon über eine Streaming-Serie gesprochen haben, bleiben wir vielleicht noch bei einem Heimkino-Tipp, den es derzeit auf mubi.com zu sehen gibt. Ein Film aus dem Jahr 2008, der schon am Tag seiner Premiere als großes surreales Kinospektakel gefeiert wurde und dann brutal floppte.
Dann schließ die Augen.
Insgesamt waren es 5. Der Inder. Ein früherer Sklave. Der Sprengstoffexperte. Charles Darwin. Der maskierte Bandit. Und sie hatten nur eines gemeinsam, Gouverneur Odius.
Dieser Odius, ist das ein böser Mann?
Oh ja.
The Fall von Musikclip-Regisseur Tazim Singh. Für alle, die sich vielleicht nicht mehr erinnern können, Tazim wurde in den 1990er Jahren berühmt mit Musikclips. Und er wurde damit vor allem sehr reich. Eigentlich wollte er sich daraufhin mit seiner italienischen Freundin ein gutes Leben aufbauen, doch die Frau verließ ihn und er packte alles in The Fall, wie er mir erzählt hat.
I made a lot of money in advertising and the girl that I was going to spend my life with it dumped me, so I didn't know what the money was for. So I just said like, she's actually the real producer, because all the money that I think was for her goes into this film.
Und entstanden ist daraus ein visionärer Film, wie es ihn vielleicht kaum gab. Produziert von David Fincher und Spike Jonze, ohne Computereffekte. Eine Geschichte eines Stummfilmschauspielers, der sich wie in Tausend und einer Nacht vor einem kleinen Mädchen zu einem wahren Geschichtenerzähler mausert. Aber die Produktionskosten für diesen Film, die eskalierten.
28 years prepping this film, 17 years of location scouting, 10 years of finding the child, made the movie in 4 years and now nobody wants it and tells you your child is ugly. So I was ready to move on.
28 Jahre Vorbereitung, erzählt Tarzim, 17 Jahre Location Scouting, 10 Jahre Casting für das richtige Filmkind, 4 Jahre Dreharbeiten, nur in realen Kulissen in 18 Ländern. Und dann wurde der Film gehasst. Tarzim wurde fast obdachlos und ging bankrott.
So I ended up practically homeless. It was the last thing that was left to me with my home. Made the film and then unfortunately, like I said, nobody even wanted it for free.
Die Entstehungsgeschichte von The Fall ist ebenso spektakulär wie sein Scheitern. Kritiker hassten den Film. Sie fanden ihn langatmig, prätentiös und ziellos. Hinzu kam, dass der Kritikerpapst Roger Ebert, der die vorherigen Filmarbeiten von Tarzim sehr mochte, den Film nicht sehen konnte wegen einer Operation. In Toronto, bei der Weltpremiere, ging der Film dann unter. Und eine spätere positive Kritik von Roger Ebert konnte nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
It got killed. Yeah. And I was like, and we kind of ended up with a little bit of bad luck, which took me 2 years to remember. When we made it, I took it to Toronto because I knew Ebert loved the cell.
Yeah.
And I knew he would see it. That year when we went out there, Ebert had surgery and could not come. So all the, you know, minions who thought they knew what they were watching gave it a lot of shit.
Man kann es gut hören, wie Tarzim sich immer noch lebendig an dieses Scheitern erinnert. Auch das Publikum blieb weg. Keiner wusste, wie man The Fall vermarkten sollte. Die Amerikaner haben ihn ab 18 freigegeben. Auf der Berlinale lief er dann in der Generation-Reihe für Kinder. Beides machte Tarzim sprachlos.
So they made this movie R. I went to Germany and I said, can you screen in anything? German saw it and said, this is only for children. They put it in Berlin in the children's section. So the jury was 12 years old. And I'm just thinking like, you know what? It's neither of those. It is the one thing that does not do financially well, and I found in retrospect, which is a fairy tale for grown-ups.
Heute danach gefragt, ob er sich damals von der Kritik und den Verleihern schlecht behandelt gefühlt hat, sagt Tarzim nein. Er sieht es einfach nur als unglaubliche Pechsträhne an. Über die Jahre hat dann The Fall einen wahren Kultstatus erlangt. Schlechte Internet-Raubkopien kursieren unter Fans. $400 teure chinesische Blu-rays mit einem unautorisierten Schnitt waren lange Zeit die einzige Möglichkeit, dem Werk überhaupt habhaft zu werden. Daher entschloss sich Tazim jetzt, seinen Film The Fall neu zu restaurieren. Eine alte Kopie, gefunden irgendwo auf der Welt, musste dafür ausreichen.
We found one unfinished copy on 4K and Mubi came on and said they want to release and I just said like whatever it takes to get more eyeballs on this film, this is my ticket to immortality. My son, my genes and memes, as they say.
Der Film The Fall sei sein Vermächtnis, seine Sonne, seine filmischen Gene, die er weitergeben möchte, sagt Tazim. Und in der Tat wirkt der Film heute frischer und spannender als 2008, als er in unsere Kinos kam. Vielleicht war Tazim ja seiner Zeit voraus. Ob er sich diesen ganzen Stress noch einmal antun würde, noch einmal The Fall drehen unter den gleichen Umständen? Nein, hat er mir gesagt. Man steigt nie zweimal in den gleichen Fluss.
You don't go back and make the same thing again unless it's very close in time or you're doing it in a different language or whatever. I got nothing new to add.
Die restaurierte Fassung von The Fall können Sie derzeit sehen auf der Streaming-Plattform Mubi.com. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, zu Ende. Nächste Woche an dieser Stelle mehr Kino im Radio. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.